Herzlich willkommen zum Pressestunden-Podcast. Mein Name ist Barbara Battisti. Gemeinsam mit Hanna Kordik, der Leiterin des Wirtschaftsressorts der Tageszeitung Die Presse, befrage ich heute Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP. Wir sprechen über die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft, über die Wirkung der milliardenschweren Hilfspakete und natürlich auch über die aktuellen innenpolitischen Turbulenzen. Ja, Frau Minister Schramböck, die Regierung und auch Sie haben eine turbulente Woche hinter sich und das hat nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun. Beim Finanzminister hat es eine Hausdurchsuchung gegeben. Der Innenminister steht im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Wien in der Kritik und die Opposition schießt sich ein auf beide, fordert ihren Rücktritt und sie fordert auch ihren Rücktritt. In ihrem Fall ist der Anlass das Scheitern der Online-Plattform Kaufhaus Österreich, die von Anfang an, höflich gesagt, unter keinem guten Stern gestanden ist. Jetzt sperrt das Online-Kaufhaus zu, wird umgebaut. Was bleibt sind 1,3 Millionen Kosten? Die Opposition ortet Steuergeldverschwendung und fordert ihren Rücktritt. Werden Sie zurücktreten?
Nein, also es ist für mich die Gelegenheit, auch mit Ihnen hier zu diskutieren, was gemacht wurde und was eben nicht gemacht wurde. Aber lassen Sie mich vorher noch ganz kurz sagen zum Gesamtthema. Ich finde schon den politischen Stil, der hier eingezogen ist, schon sehr bedenklich. Denn es wird nicht diskutiert und nachgefragt, sondern was ganz stark gemacht wird, wird sofort skandaliert und auch deformiert. Und das ist auch beim Kaufhaus Österreich der Fall, denn ich kann hier sagen, das Kaufhaus Österreich hat vorher existiert. Wir sind in den dritten Lockdown damit hineingegangen, um die Händler zu unterstützen und existiert auch jetzt. Also jeder, der ins Internet schaut, wird das sehen, dass dieses Kaufhaus Österreich vorher gegeben hat und auch nachher gibt. Es gibt einen großen Händlerteil, der medial auch gern negiert wird und auch in der Twitter-Blase immer negiert worden ist. Der ist aber ein ganz wichtiger Teil dieser E-Commerce-Initiative. Denn wir haben in Österreich ein Problem mit dem Thema E-Commerce und ich werde das auch entsprechend weiterführen.
Aber ein Kaufhaus ist es nicht mehr, Frau
Ganz Minister, wichtig, oder? Das ist eine E-Commerce-Initiative und diese Suchfunktion war ein Teil davon. Ja, also was gut gelungen ist, ist der Bekanntheitsgrad. Aber was mir ganz wichtig ist, es ist kein Schaden von 1,2 Millionen Euro entstanden, wie die Opposition immer und immer wiederholt. Dadurch wird es nicht richtiger, sondern wir führen das weiter. Und das war von Anfang an dieser große Teil. Was weg ist, ist die technische Suchfunktion. Ja, die ist innerhalb von 5 bis 6 Wochen aufgebaut worden. Und jeder, der weiß, wie lange IT-Projekte dauern, das war, um die Händler zu unterstützen. Was weggefallen ist, sind 30% in etwa. Das sind 127 Euro pro Shop. Wir hatten nämlich am Beginn 1.000 Shops drauf und dann 3.000 Shops. Ja. Das Zweite, was auch ist, es wird immer als Website bezeichnet. Und das ist es definitiv nicht. Es ist eine werthaltige Plattform und ich komme ja aus dem IT-Bereich. Und wir haben im Hintergrund auf dieser Kostenstelle Kaufhaus Österreich findet sich 1 Million Euro. 200.000 haben wir für die Bewerbung ausgegeben. Das ist auch bekannt. Das ist auch geschalten worden, unter anderem auch in Printmedien, zum Beispiel in Krone, im Kurier und auch in der Presse. Und die Projektkosten von 1 Million Euro, diese Projektkosten, da sind auch Anbindungen an Register gemacht worden. Also wir haben 2 große Register verbunden, Unternehmensserviceportal auf der einen Seite und das Firmen-A bis Z auf der anderen Seite. Und lassen Sie mich noch kurz, jeder, der Schnittstellen gebaut hat in seinem Leben, weiß, dass das mehr ist als eine Webseite. Dass alle das wollten, ja, dass das eine Amazon-Kopie ist, ich möchte aber auch noch mal klar betonen, ich habe nie gesagt, dass es eine Amazon-Kopie ist, sondern dass es eine Hilfe ist für die Händler in dieser kritischen Zeit. Jetzt geht es in die Zukunft und aber was auch noch kritisiert wird, ist die Tatsache, dass sie sagen, ja, da sind ja externe Firmen beauftragt worden.
Aber wir haben das einfach Schritt für Schritt durch.
Wir haben das im Haus umgesetzt. Sie wissen, wir haben Rechenzentren. Wir haben Rechenzentren.
Frau Minister, das sind Punkte, zu denen wollen wir dann ohnehin kommen. Ja. Ich entnehme jetzt nur Ihren Ausführungen, dass Sie nicht geneigt sind, irgendwelche Fehler einzuräumen oder sich gar zu entschuldigen für dieses Fiasko, würde ich es jetzt schon mal nennen.
Nein, weil es das nicht war. Wir haben Händler in Österreich, die nur zu 25%, wenn es gut geht, im Internethandel tätig sind. Wir haben 4 Milliarden, die jährlich von Österreichern ausgegeben werden, wo fast 50% ins Ausland fließen. Und wenn wir vor Weihnachten stehen und vor Weihnachten die Händler Unterstützung brauchen, dann habe ich das getan. Und die Suchfunktion, habe ich mehrmals gesagt, ist technisch nicht gut umgesetzt. Aber wenn Sie selber drauf schauen, dann sehen Sie, der Händlerteil ist ein großer Teil und der wird immer negiert, so auch jetzt. Und das ist der wichtige Teil, der existiert vorher und auch nachher.
Aber in Wahrheit ist es ja nur ein sehr, sehr teures digitales Händlerverzeichnis. Mit Verlaub, da gibt es etwas, ich glaube, das heißt Google, wäre auch möglich gewesen, dass wenn Menschen, Konsumenten Interesse haben, ein österreichisches Unternehmen zu unterstützen, dass sie einfach auf Google gehen, schauen, wo in meiner Nähe ist ein Unternehmen. Braucht es da wirklich eine Plattform, die 1,3 Millionen Euro kostet?
Also nochmal, genau das ist es nicht. Es gibt eine Suchfunktion, den Punkt nehme ich, die ist kritisiert worden. Das macht 127 Euro pro Shop aus, dass das gekostet hat in dieser Covid-Krise. Aber bitte gehen Sie morgen drauf, schauen Sie, es ist eine große Plattform, Informationsplattform für Händler, eine Trainingsplattform für Händler und die werden wir weiter ausbauen. Also Mitte März werden wir dort die Förderung auch, eine neue Förderung für Händler auflegen, dass sie in das E-Commerce stärker einsteigen. Und das sind 15 Millionen Euro, also ab Mitte März und ab nächster Woche werden unterschiedliche, und das war immer so geplant, Tutorials auch und so Informationen für die Händler drauf sein, wie sie können sie besser werden im Internet. Und ja, ein Drittel von 1,2 Millionen Euro war diese Suchfunktion und ein Drittel davon sind aber bei weitem nicht 1,2 Millionen.
Ich möchte nur replizieren, auf das Sie gemeint haben, ich sollte mir das morgen ansehen, ich habe mir das schon angesehen. Ich mache das jetzt nicht lange, da steht gleich zu Beginn, der Start in den Onlinehandel ist nicht einfach. Leisten Sie deshalb unbedingt genügend Vorarbeit, bevor Sie Ihr Online-Geschäft gründen. Erster Satz. Dann geht es weiter. Man soll für sich die zentrale Frage beantworten, warum möchte ich einen Online-Shop aufbauen und etablieren? Mit Verlaub, Frau Minister, das sind Binsenweisheiten. Wer braucht sowas?
Ja, es geht dann weiter. Es haben aktive Trainings auf dieser Homepage stattgefunden oder auf diesem Bereich, auf dieser Plattform entsprechend stattgefunden. Da waren Sie nicht dabei. Ich war auch nicht dabei, aber die Händler waren mit dabei. Also das werden wir auch weiterführen. Und was wir ganz konkret brauchen, ist, dass mehr Händler ins Internetgeschäft einsteigen. Und das ist die Plattform für Sie, für die Zukunft. Und ich werde auch nicht aufhören, das Thema E-Commerce weiterzutreiben in Österreich, weil es einfach auch strategisch ist für den Standort. Und das haben wir gerade in dieser Krise gesehen. Und ja, wir brauchen Initiativen, wir brauchen Förderungen, wir brauchen Unterstützung für die Händler, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt stehen, nämlich 25% der Händler sind im Internet. Die haben das jetzt im Moment extrem gespürt zu Weihnachten. Das war die Hilfestellung und jetzt wird das weiter ausgebaut und das ist auch schon. Es sind ab nächster Woche entsprechende Hilfs- und Unterstützungsvideos mit drauf und Unterstützungsmaßnahmen mit drauf. Und wie gesagt, ab Mitte März auch die Förderung, die jetzt ganz wichtig wird.
Aber noch einmal gefragt, Sie haben gesagt in der Pressekonferenz, wo Sie erklärt haben, es wird jetzt umgebaut, dieses Kaufhaus Österreich, haben Sie gesagt, ja, wer nichts tut, wird eben nicht kritisiert und wer etwas tut, wird kritisiert. Aber würden Sie es mit dem Wissensstand von heute noch einmal so machen wie Ende November?
Schauen Sie, ich kann jetzt den Technikern Vorwürfe machen, dass sie es so gebaut haben oder anders gebaut. Ich habe gesagt nochmal, die Suchfunktion war nicht gut, aber die E-Commerce-Initiative Kaufhaus Österreich ist weit mehr. Und das ist mir auch wichtig, da sind keine 1,2 Millionen Euro verloren gegangen, auch wenn es die Opposition immer und immer wieder betont, sondern es sind 30% davon. Ja, das nehme ich auch an, aber man muss auch sagen, wir haben in dieser Zeit, und das sagen mir Unternehmer, die haben mich angerufen und haben gesagt, ja, warum drehst du es ab, tust doch nicht, baust doch entsprechend weiter. Und ich gesagt, wir fokussieren uns jetzt auf eure Unterstützung und das war für die Covid-Krise und so sind die Daten und Fakten.
Wir haben auch eine Grafik dazu vorbereitet, die Zahlen zugrunde liegen, die aus einer Anfragebeantwortung von Ihnen kommt, wo eben aufgelistet ist, wie viel die Planung gekostet hat, wie viel es in Summe war, auch Betrieb und Wartung pro Monat, 5.200 Euro, das ist eine Summe, wo IT-Experten sagen, das scheint Ihnen einfach viel zu sein. Sie haben gesagt, die Opposition hat sozusagen da jetzt nicht diesen Überblick. Die Opposition würde aber, und nicht nur die, auch sehr gern wissen, wer hat profitiert davon, an wen wurden denn die Verträge vergeben? Sie haben jetzt schon die Agentur Accenture angesprochen. Mich würde eine andere interessieren, denn wenn man genau schaut, dann stellt man fest, dass es bei einer der Firmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, zumindest ein nahe Verhältnis zu ihrem früheren Arbeitgeber, zu A1, gibt. Konkret ist das die Digitalberatung GmbH, die hat drei Geschäftsführer und alle drei Geschäftsführer waren früher bei A1 Telekom beschäftigt, wo Sie ja in der Zeit von Mai 2016 bis Oktober 2017, wenn ich recht informiert bin, CEO waren. Da drängt sich ein Eindruck auf, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ist das so?
Ja, absolut nicht. Also ganz wichtig ist mir, dass wir das Projekt im Haus abgewickelt haben. Wir haben ein Rechenzentrum, das zu unserem Haus dazugehört. Das ist das LFAZ, das ist ein Rechenzentrum des Bundes. Und dieses Rechenzentrum des Bundes, dem haben wir den Auftrag gegeben, das abzuwickeln. Und die haben das gemacht. Und wenn wir uns die 1 Million Projektkosten, die 200.000 waren ja für die Bewerbung entsprechend, die 1 Million anschauen, dann hat dieses Rechenzentrum des Bundes, das zu uns dazugehört, 2/3 interne Kosten und 1/3 haben sie extern vergeben. Und das LFAZ, dieses Rechenzentrum, hat Rahmenverträge. Die werden jedes Jahr ganz korrekt und die alle paar Jahre ausgeschrieben. Das nach den öffentlichen Vorgaben und nach den Gesetzen, da wird ausgeschrieben. Und da hat das LFAZ, dieses Rechenzentrum, hat das Recht, Experten zuzuziehen. Wenn Sie glauben, Sie brauchen jemanden dazu, und das haben Sie gemacht mit 3 Firmen, mit der Accenture, mit der Digitalberatung und mit der HPC Dual. Ich war da nicht involviert. Das Rechenzentrum hat den Auftrag aus unserem Haus bekommen und das Rechenzentrum hat den Großteil selbst erbracht. Da kann man jetzt diskutieren, ob das jemand als viel glaubt oder weniger, aber es ist innerhalb des Bundes entstanden und das ist schon mir auch wichtig. Es wird überall der Eindruck erweckt, es werden da 1,2 Millionen Euro nach extern gegeben, ohne Regeln, ohne Gesetze. Und das ist überhaupt nicht so. Es gibt Rahmenverträge und dieses LFAZ hat halt entschieden, sie braucht 3 Unterstützungen und das ist in deren Verantwortungsbereich. Da hat der Minister überhaupt nichts damit zu tun.
Aber bitte erklären Sie uns das nochmal. Also mir ist das jetzt nicht ganz klar. Das heißt, dieses LFAZ hat die Möglichkeit, nach eigenem Gutdünken diesen Auftrag zu machen. Das heißt, es werden auch keinerlei Gegenangebote eingeholt. Es wird überhaupt nicht geschaut, okay, liegt das im Rahmen, was dafür jetzt bezahlt werden soll? Die haben jetzt völlig freie Hand?
Das stimmt so nicht, denn das LFAZ ist ein Rechenzentrum des Bundes. Das betreibt bei uns all diese verschiedensten IT-Lösungen, alle Schnittstellen. Die haben zum Beispiel diese Schnittstelle zwischen dem Unternehmensserviceportal und den Firmen A bis Z. Das ist ganz, ganz eine wichtige Verbindung, die wir da gebaut haben. Die brauche ich noch und die brauchen wir noch für andere Digitalprojekte in der Verwaltung. Die haben den Auftrag aus unserem Haus bekommen und das ist eine Inhouse-Vergabe. Das heißt, es ist im Haus, haben wir den Auftrag gegeben. Die gehören zu meinem Ministerium dazu. Wir sind da nirgends nach draußen.
Habe ich schon verstanden, aber das wird dann nicht ob eine andere Firma was anderes verlangen würde oder weniger verlangen würde.
Ich wäre sicher nicht externe beauftragen, wenn ich die Kapazitäten und die IT-Leute im eigenen Haus habe, in diesem Rechenzentrum habe. Darum haben wir den Auftrag an die gegeben. Das ist ganz normal. Man gibt dann das Rechenzentrum, wir haben das Bundesrechenzentrum, das LFAZ, die gehören uns, das sind Mitarbeiter des Bundes, denen geben wir den Auftrag und die haben das gemacht. Und jetzt noch mal ganz kurz zu diesen Rahmenverträgen. Diese Rahmenverträge werden entsprechend der Gesetze ausgeschrieben. Und da wird ausgeschrieben über eine bestimmte Zeit. Und dann kann das LFAZ bei seinen Projekten zugreifen auf bestimmte Firmen. Die müssen sich dem Wettbewerb stellen. Die haben sich alle dem Wettbewerb gestellt. Das wird immer so getan, als wäre das irgendein Rahmenvertrag und da kann jemand auf irgendjemanden zugreifen. Wir halten uns ganz konkret an die Gesetze und auch ich und mein Haus, und das haben wir in dem Fall auch getan.
Aber Sie waren ja sehr lange in der Branche, wie Sie auch gerne betonen. Kommt Ihnen das nicht doch ziemlich teuer vor, was da verlangt wurde?
Naja, wenn Sie von einer Website sprechen, wo alle immer sagen, das ist nur eine Website, dann wäre es ja, aber es ist keine Website, sondern es ist eine werthaltige Plattform. Und ich weiß ja, was auf dieser Kostenstelle gebucht ist. Diese 1 Million Euro beinhaltet vor allem zum Beispiel diese Schnittstelle und diese Verbindung zwischen diesen zwei großen Registern. Also wir haben das Register Unternehmensserviceportal verbunden mit dem großen Register Firmen A bis Z. Und da schreiben wir natürlich nicht nur alles dem Kaufhaus Österreich zu. Aber es ist das erste Mal, dass wir diese Verbindung gemacht haben, und deshalb haben wir es auf diese Kostenstelle gebucht. Wir werden es noch verwenden. Wofür? Wenn wir es dafür verwenden, dass wir zum Beispiel bei digitalen Gründungen es einfacher machen, oder ich möchte auch, dass der Firmenbuchauszug auch über das Firmen A bis Z, das ist so eine Datenbank, die die Firmen sehr stark verwenden, einfach auszulösen ist. Das heißt, wenn jetzt jemand draufschaut, ich weiß, dass viele Digitalexperten gesagt haben, eine Website ist viel günstiger und kostet viel weniger, aber es ist eben keine Website, sondern es ist eine Integration hinten mit Datenbanken, und diese Schnittstellen sind immer teurer, als wenn ich nur eine Website mache. Drum auch, die Suchfunktion war ein Drittel, ja, und da kann man drüber diskutieren.
Ja, aber mit der Suchfunktion sind Sie ja sozusagen vors Publikum getreten. Das war ja auch das, was Sie gemeinsam mit dem Wirtschaftskammerpräsidenten Mara kurz vorm Weihnachtsgeschäft präsentiert haben und gesagt haben, ja, Sie haben nicht gesagt, das ist sozusagen Österreichs Amazon, aber es ist sozusagen eine Möglichkeit, das Weihnachtsgeschäft in Pandemiezeiten online zu machen. Und was dann nicht funktioniert hat, war genau die Suchfunktion. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen dieses Kaufhaus umbauen und damit Unterstützung für Unternehmen geben, die sich online präsentieren wollen, ist das wirklich ein Renommee?
Also schauen Sie doch mal. Von den 1,2 Millionen Euro sind 30% in diese Suchfunktion, in Summe, da haben wir sogar aufgerundet, entsprechend gegangen. Wir haben 127 Euro pro Shop ausgegeben. Wir haben begonnen mit 1.000 Shops, und interessanterweise wollten die Händler alle drauf. Wir haben geschlossen mit 3.000 Shops. Wir hatten 12 Millionen Nutzer auf dem Kaufhaus Österreich, und wir haben bei der Pressekonferenz entsprechend auch ganz klar gesagt, ich habe immer diesen Händlerteil betont, nur wollte man es nicht nehmen. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Händlerteil, und den werden wir ausbauen. Und die Suchfunktion, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ja, das war technisch nicht gut und ist so auch nicht so gut umgesetzt worden. Aber man hat drinnen bummeln können, man hat Geschäfte gefunden. Ich habe zum Beispiel 10 Plattformen gesehen, die ich regional ist, Shopee, nicht Shopping, die ich vorher nicht gekannt habe. Ich habe einkauft bei kleinen Geschäften, vor allem Frauen, die dort drinnen waren, Schmuck und unterschiedlich. Ich habe mir die Zeit genommen. Die Kritik ist angekommen, die Kritik ist aber auch in dem Rahmen zu lassen, was es ist. Und ich habe bei der Pressekonferenz nochmal gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir die Händler, und ich glaube, auf die Ebene sollten wir es führen, unterstützen. Und ich habe im vergangenen Jahr sogar mehr ausgegeben als die 1,2 Millionen Euro, sondern 8,2 Millionen Euro. Denn wir haben die Händler unterstützt mit Förderungen, und die weiten wir jetzt aus. Das heißt, ab Mitte März 15 Millionen Euro übers Kaufhaus Österreich auch zu bekommen, ja, dass man dort entsprechend Förderung bekommt, dass man im E-Commerce weiterkommt. Und das wird uns noch begleiten. Und wenn wir uns anschauen, was der Handel bei der Investitionsprämie, Sie wissen ja, die habe ich auch aufgelegt, beantragt habe, da sind das 60 Millionen Euro für die Zukunft. Und ich bin überzeugt, die Covid ist schlecht und ist furchtbar für den Wirtschaftsstandard. Und vielleicht diskutieren wir über das auch noch.
Das werden wir sicher machen. Ich würde nur ganz gerne noch zum Kaufhaus Österreich eine Frage stellen.
Aber 60 Millionen Euro zu der Investitionsprämie, das haben die Händler abgeholt. Also die Händler haben gesagt, wir brauchen 60 Millionen, wir werden investieren, und bitte um eine 60 Millionen Förderung. Das haben sie entsprechend eingereicht, und da haben sie den Anspruch drauf, und 15 Millionen kommen dazu. Also wir werden für das E-Commerce-Thema noch sehr viel investieren, und ich finde das auch gut so.
Um das mit dem Kaufhaus Österreich noch abzurunden, also ich nehme mit, dass Sie gar nicht so unzufrieden sind mit der Sache. Es hat offenbar ein paar Wehwehchen gegeben. Ich tue es jetzt ein bisschen salopp formulieren. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass der Wirtschaftskammerpräsident Mara doch einigermaßen erbost war, sich sehr geärgert hat darüber und sich dann auch von dem Projekt distanziert hat?
Schauen Sie, wir haben ganz viele Projekte, die wir gemeinsam erfolgreich machen. Da wird nicht so viel darüber berichtet. Wir haben jetzt für das Testen die 10 Euro gemeinsam aufgesetzt. Wir haben so viele Themen. Wir haben 50 Milliarden Euro und 31 davon, die wir zu den Firmen bringen. Also ich glaube, wir haben ganz viele Sachen.
Ja, aber das beantwortet jetzt meine Frage nicht.
Eine Suchfunktion, natürlich kann man sich darüber ärgern, ob eine Suchfunktion funktioniert oder nicht. Aber ich habe auch in der IT gelernt, dass IT-Projekte manchmal Themen haben und ich nicht auf die Techniker, den Technikern die gesamte Schuld gebe. Ich nehme die Verantwortung.
Aber Sie verstehen seinen Ärger nicht.
Schauen Sie, man kann mit einer Suchfunktion zufrieden sein oder nicht zufrieden sein. Wir arbeiten,
ja,
gut. Wir arbeiten gut zusammen und wir werden es entwickeln. Und wichtig ist, dass wir die Händler unterstützen. Das ist doch das Wichtige, oder? Das, was die Händler draußen mir sagen, ich bin nicht im E-Commerce, wie kam ich da rein? Und da sind ganz viele Kleine dabei, da sind viele Frauen dabei, die stationären Handel betreiben, die ein Geschäft haben und eigentlich gar nicht so genau wissen, wie sie rein können. Und das ist für mich das Thema und da wird es von mir weiter Unterstützung und Maßnahmen geben.
Ich glaube, die Botschaft ist jetzt angekommen. Frau Minister Schramböck, nicht nur Sie hatten, wie gesagt, eine turbulente Woche, Rücktrittsforderungen auch an Finanzminister Blümel. Da geht es darum, ob die ÖVP Geld vom Glücksspielkonzern Novomatic angeboten bekommen hat, um im Gegenzug der Novomatic bei einem Steuerstreit in Italien zu helfen. Der Finanzminister schließt kategorisch aus, dass Geld geflossen ist, aber er sagt, es ist normal, dass Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, sich an die Regierung hin und wieder um Hilfe wenden und um Unterstützung bitten. Jetzt mit Ihrer Erfahrung aus der Wirtschaft, welche Erfahrungen haben denn Sie mit diesem Thema gemacht? Wie oft haben Sie zum Beispiel als A1-CEO in der Politik um Hilfe gebeten?
Ja, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es ist ganz klar, dass man vor allem für diese Auslandsthemen, wo man Schwierigkeiten in Ländern hat, in Bulgarien, in Italien, auch außerhalb der EU, in China, ganz häufig auch in China, die Unternehmen unterstützt. Und das machen nicht nur wir aus dem Wirtschaftsministerium, das macht das Finanzministerium, das macht der Außenminister, das macht die Wirtschaftskammer. Und gemeinsam, wir haben da auch Außenwirtschaftsstellen, die Wirtschaftskammer und wir als Wirtschaftsministerium gemeinsam finanzieren. Und das ist natürlich selbstverständlich.
Warum, das heißt, es ist normal und üblich und ein üblicher Vorgang, dass ein Unternehmen, das im Ausland Schwierigkeiten hat, zur Regierung, zum Außenminister geht und sagt, schau mal, kannst du mich da unterstützen? Das ist normal.
Das ist ganz normal. Und was auch wichtig ist, uns sind ja damit, wir haben im Auge die Arbeitsplätze in Österreich. Jeder zweite Arbeitsplatz entsteht durch den Export. Das ist ganz klar, dass das eines unserer wertvollsten Güter ist. Und dass wir die Unternehmen unterstützen. Aber eines möchte ich ja auch ganz klar sagen, ohne Gegenleistung. Es gibt keine Gegenleistungen dafür. Die hat es nie von mir gegeben, seitdem ich in der Politik bin. Die hat es nie vom Außenminister gegeben, nie vom Finanzminister. Sondern es ist klar, dass die Unternehmen sagen, pass auf, da habe ich ein Problem, da wird ein Werk von mir geschlossen, ungerechtfertigt. Sie wissen, in China ist das manchmal so. Da habe ich ein rechtliches Thema und könnte mich dabei unterstützen.
Ist das auch international üblich? Ist das international auch üblich?
Das ist absolut international üblich. Mein Kollege Peter Altmaier in Deutschland begleitet die Unternehmen nach Israel. Da war er letztes Mal auf Besuch und so weiter. Wir tauschen uns auch aus. Und es ist auch unsere Aufgabe, europäische Unternehmen zu unterstützen. Und das ist auch die Aufgabe der Kommission, dass wir schauen, dass das europäischen Unternehmen gut geht. Warum? Weil wir viele Arbeitsplätze da haben und wir wollen letztendlich die Arbeitsplätze sichern und auch retten.
Das heißt, die Bitte der Novomatic aus Ihrer Sicht war normal und sozusagen nicht zu kritisieren, allerdings die Verbindung mit dem Ansinnen, eine Spende zu geben oder auch darüber zu sprechen, das macht die Sache schwierig.
Nein, was ich sehe, ist ganz normal, dass ein Unternehmen hier entsprechend ansucht und entsprechend Unterstützung um Unterstützung fragt. Und es ist auch ganz klar gemacht worden von unserem Finanzminister, dass es keine Gegenleistung gab. Und es gab keine Spende an die ÖVP in Österreich, es gab keine Spende an die Wiener ÖVP und auch an keine nahen Vereine. Und das ist einmal klar. Und das Zweite, was auch ganz klar ist, ist, dass dieses Treffen, wo Kurz drinnen stand, nicht mit Sebastian Kurz, sondern mit der Aufsichtsrätin, da ist eine Namensgleichheit stattgefunden hat. Und darum sehe ich das so, dass diese zwei Dinge vollkommen klar sind, sogar durch eine eidesstattliche Erklärung unseres Finanzministers. Und da können wir dem aus meiner Sicht schon auch gelassen entgegenschauen. Ich gehe davon aus, dass sich das alles auflösen wird. Und ja, wir haben ja gesehen, 44.000 Personen sind von der Korruptionsstaatsanwaltschaft auch sozusagen verfolgt worden, und da ist auf Handel, und 1% hat es ein Ergebnis gegeben. Also für mich ist die Situation als Wirtschaftsministerin, wenn ich das von außen betrachte oder auch als ÖVP-Mitglied und als in dem Mitglied der Regierung, vollkommen klar, und das wird sich auflösen.
Mhm. Wir würden jetzt gern zum Thema Tirol kommen. Da hat es ja lange Zeit ein ewiges Tauziehen gegeben zwischen Bund und dem Land Tirol wegen der Ausbreitung der Südafrika-Mutation dort. Dann hat man sich, Gottlob, nachdem dort alle Semesterferien vorbei waren, sich einigermaßen auf halbherzige Dinge geeinigt, wie Reisewarnung und Testen, wenn man Tirol verlassen möchte. Die Kollegin hat es auch schon gesagt, Deutschland hat ja auch jetzt Tirol als Mutationsgebiet erklärt. Sie sind Tirolerin. Es hat ja da ein doch einigermaßen unwürdiges Schauspiel gegeben. Es hat Tiroler gegeben, die sich, Zitat, Rülpser aus Wien verbeten haben. Es hat Wiener gegeben, die gemeint haben, dieses Tiroler Macho-Gehabe ist unerträglich. Mich würde interessieren, wo Sie stehen, beziehungsweise ob Sie Verständnis für den Tiroler Standpunkt haben.
Ja, es ist so, dass das Emotionale, da gibt es eine emotionale Situation ist und auch eine schwierige Situation für alle Seiten, ja, für die Tiroler und auch für ganz Österreich, und wie es mit so einer Situation umzugehen. Und wenn da in den Emotionen das ein oder andere Mal was gesagt wird, das überbewerte ich nicht. Es geht jetzt letztendlich darum, dass es eine gute Achse zwischen unserem Landeshauptmann, dem Günther Platter, und unserem Bundeskanzler auch gibt, dass es Maßnahmen gibt, und ich würde das nicht als halbherzige Maßnahmen bezeichnen, denn wenn Sie sich die Inzidenzen anschauen, dann liegt Tirol als bestes Bundesland an Nummer 1 der besten der Bundesländer. Das heißt,
aber das Problem ist die Mutation, oder?
Sie haben, da komme ich noch gleich. Sie liegen jetzt bei 70, circa 70, ein bisschen mehr als 70. Also wir haben viel schlechtere Situationen, zum Beispiel in Kärnten oder auch in Salzburg. Also das ist mal das eine. Das zweite ist, die Maßnahmen greifen. Sie testen und sequenzieren. Also sie testen mehr als jeder andere, und die Bevölkerung ist auch mit dabei. Ich weiß das, weil ich mit vielen immer wieder spreche, dass sie hier wissen, dass das Testen eine gute Hilfe ist. Und ja, die Mutation gilt es jetzt einzudämmen. Aber wenn wir bei 70 liegen, und auch die, man nachweisen muss, wenn man Tirol verlässt, dass man nicht infiziert ist, dann sind das schon Maßnahmen, die stark umgesetzt werden. Und das ist das, was für mich zählt. Also von einer emotionalen Diskussion in eine sachliche Diskussion. Wir haben jetzt Maßnahmen. Wir müssen täglich schauen, wie ist der Effekt und wie wirkt das. Und ich gehe davon aus, dass diese Maßnahmen jetzt wirken. Das sieht man auch in den Zahlen.
Also Sie sind schon eher im Team Tirol, interpretiere ich jetzt einmal. Also wenn Sie sagen auch, dass die jetzigen Maßnahmen nicht halbherzig sind, eine relativ unverbindliche Reisewarnung würde ich durchaus als solche sehen. Es ging ja ursprünglich auch um die Frage, ob man nicht das Bundesland abriegeln soll. Also das wäre etwas, was Sie zu viel gesehen hätten.
Schauen Sie, ich bin Mitglied dieser Bundesregierung und natürlich bin ich Tirolerin, und ein Herz schlägt für Tirol, und das wissen die Tirolerinnen genauso. Und ich arbeite sehr, sehr gut mit dem Landeshauptmann Platter auch zusammen. Ich bin auch mit den anderen Landeshauptleuten gut in Kontakt. Ich glaube, wir müssen jetzt zusammenhalten. Es ist ein Schulterschluss, der jetzt passiert ist mit den Maßnahmen. Das setzen wir jetzt um. Und ich möchte mich echt bedanken bei allen in Tirol, die so wirklich zum Testen gehen, die schauen tagtäglich. Ich weiß, dass ich telefoniere jeden zweiten Tag mit meinen Eltern. Die sind 80 Jahre alt, beide. Die passen unheimlich auf. Meine Nichte, meine Schwester, die arbeitet im Krankenhaus. Und die Tirolerinnen strengen sich sehr an. Und nochmal, die Fakten sagen bei 70, und wir werden beobachten, wie jetzt die Infektionen weitergehen. Aber die Maßnahmen werden konsequent umgesetzt, und es ist auch ein gutes Einvernehmen zwischen Bund und Land.
Es ist ja auch so, dass nicht nur Wien durchaus irritiert war von manchen Wortmeldungen, die aus Tirol gekommen sind. Das geht ja über die Grenze hinaus. Der bayerische Ministerpräsident Söder ist da auch, hat da auch durchaus befremdet reagiert. Und da muss man schon dazu sagen, wenn er sagt, also er befürchtet jetzt ein Ischgl Nummer 2. Wir wissen alle, dass für den Tourismus, speziell für den Wintertourismus, die Gäste aus Deutschland extrem wichtig sind, für Tirol, für Österreich insgesamt. War da nicht das Vorgehen, sagen wir es mal, unklug oder undiplomatisch? Und wie groß ist aus Ihrer Sicht ein Imageschaden auch in Richtung deutscher Gäste?
Ja, was ganz wichtig ist, ich glaube, wenn man jetzt nach Bayern schaut, ich möchte da nur kurz einen auch ergänzen. Ich habe das ganze Wochenende auch mit dem bayerischen Wirtschaftsminister telefoniert. Also die haben auch ihre Themen. Also die müssen nicht immer nach Tirol und Österreich hereinhauen. Söder muss auch schauen, wie es bei ihm ist, denn die haben die Regelung der Pendler. Da erwarte ich mir schon eine klare und rasche Regelung für die Pendler, die jetzt von Österreich, von Tirol nach Bayern einpendeln. Und da geht es auch hin und her zwischen Bund und Land. Also da brauchen sie sich nicht besser stellen als andere Länder. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was ist, natürlich ist der Tourismus wichtig und würde mich sehr freuen, wenn wir dann ganz viel über Wirtschaft und den Wirtschaftsstandort diskutieren und die Zeit auch dafür nutzen, denn der Tourismus ist natürlich ganz, ganz wichtig und dass das jetzt in den Griff bekommen wird und die Maßnahmen greifen, das sieht man an dieser Zahl. Ich sage nochmal, ich habe es mir heute in der Früh angeschaut, sogar heute ungefähr ein bisschen höher als 70 Inzidenzzahlen. Und das ist wichtig. Wir haben gesehen schon im Sommer, wie schnell der Tourismus wieder greift, wie schnell und wie gern die Menschen wieder nach Tirol und nach Österreich generell kommen. Und ich gehe davon aus, dass das auch dann passieren wird, wenn eben die Pandemie in Europa bekämpft ist. Weil das ist ja kein österreichisches Thema, es ist ein europäisches Thema, das in Wellenbewegungen daherkommt.
Sie glauben also nicht, dass der Wirtschaftsstandort Österreich unter dieser Diskussion leiden wird?
Nein, was ich glaube, ist, dass der Wirtschaftsstandort weiß, der Wirtschaftsstandort leidet unter der Pandemie. In Summe, klar, Diskussionen gibt es in Deutschland innerdeutsch genauso. Ich habe in Deutschland ein paar Jahre gearbeitet und da sagen mir die Unternehmer, die ich kenne, auch, dass dort große Diskussionen sind. Zum Beispiel zum Umsatzersatz. Da ist kein einziger Euro geflossen, während bei uns schon Milliarden geflossen sind. Und über diese Dinge wird hier diskutiert und drüben diskutiert. Ich habe heute gesehen, dass in Deutschland zum Beispiel die Friseure nur aufmachen dürfen und die anderen körpernahen Dienstleister nicht. Wir haben eine einheitliche Regelung geschafft. Also unser Weg ist, dass wir uns langsam und vorsichtig weiter bewegen wollen. Der Handel hat ein gutes Signal gegeben für diese Woche, was passiert ist. Und wir müssen halt beides in Balance halten. Die Gesundheit auf der einen Seite und den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze auf der anderen Seite.
Ja, der Tourismus leidet besonders. Gastronomie, Beherbergungsbetriebe, auch Kultur, die warten schon seit 3 Monaten, dass sie wieder aufmachen dürfen. Jetzt wird es morgen wieder ein Gipfelgespräch geben, wo die Regierung darüber berät. Es schaut nicht danach aus, als würde es da bald Lockerungsschritte geben können angesichts der Mutationen. Die Frage ist, wie die Hilfspakete, die bis jetzt eingesetzt wurden, das Geld, das bis jetzt angeboten, ausgegeben wurde, wie gut hat denn das gegriffen? Es gibt Branchen, die sagen, bei ihnen kommt es gut an, und dann gibt es aber auch sehr viele Reaktionen, die auch wir bekommen, wo es heißt, es kommt das Geld nicht an. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Gastronomie noch länger zulassen, dann wird das auch den Handel schwächen, es werden die Umsätze nicht dementsprechend sein. Sind wir auf dem richtigen Weg, beziehungsweise wird das Geld für die richtigen Maßnahmen ausgegeben? Mhm.
Ja, das ist, mir blutet natürlich als Wirtschaftsministerin das Herz, wenn ich sehe, dass unsere Unternehmen leiden. Und wir haben ein Maßnahmenpaket in Summe, wo ganz viele verschiedene Maßnahmen drin sind. Auch maßgeschneidert, teilweise auf die jeweilige Welle der Pandemie und auch auf diese Branche. Wenn wir jetzt gesamtheitlich schauen, haben wir 31 Milliarden Euro zugesagt.
Dazu haben wir auch eine Grafik vorbereitet, die können wir uns gerne anschauen. Ja. Ausgezahlt und zugesagt.
Und zugesagt, ja. Und ich habe dann nach gestern noch mal geschaut, 50% von den 31 Milliarden sind wirklich, circa 50% sind ausbezahlt. Also wenn man da schaut auf die Grafik, dann sieht man das. Wir haben im Härtefallfonds eine Milliarde. Das ist eben für die Unternehmer, die direkt unterstützt werden. Wir haben 3,4 Milliarden Soforthilfen. Und mir ganz wichtig, dieser Umsatzersatz, den es ja in Deutschland nicht gibt. Deutsche haben viel darüber diskutiert, haben es aber nicht geschafft umzusetzen. Da haben wir 2,9 Milliarden, also fast 3 Milliarden ausbezahlt. Also von den 31 sind circa 50% ausbezahlt und der Rest sind Stundungen und Garantien. Und was jetzt wichtig ist in der nächsten Zeit, wir müssen schauen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, mit Maßnahmen geben, die wir weiter fortsetzen müssen. Den Härtefallfonds gibt es schon bis Juni. Über die Kurzarbeit, da wird jetzt gerade gesprochen, das wird man wohl fortsetzen müssen. Und auch andere Maßnahmen, abhängig davon, wie die Pandemie jetzt in den Griff zu kriegen ist.
Als Frau der Wirtschaft werden Sie ja schon öfter, nehme ich mal an, angesichts dieser Zahlen auch darüber nachgedacht haben, wer das dereinst bezahlen soll. Was ist denn Ihr Tipp?
Naja, also wir haben zwei Vorteile im Moment. Wir haben ein niedriges Zinsniveau, darum können wir uns das leisten und wir können es uns auch leisten, weil wir früher sehr viel gespart haben. Und ich glaube, das ist, wenn jetzt die Pandemie zurückgedrängt ist und wieder Wachstum und Schlüssel für alles ist Wachstum, das ist das Allerwichtigste, wir müssen wieder Wachstum erreichen für die Unternehmen, dann wird man auch die Maßnahmen zurückfahren müssen und dann muss man natürlich wieder auf die Kraft der Unternehmen setzen. Wie lange das dauert, das hängt, wie gesagt, von den gesundheitlichen Entwicklungen ab, das kann ich nicht so genau sagen.
Aber es gibt ja schon zahlreiche Experten, die meinen, man sollte jetzt schon langsam zurückfahren mit diesen Hilfen, das geht ja auf Dauer so nicht weiter, abgesehen von der Kostenfrage, die Sie mir, glaube ich, jetzt nicht beantwortet haben, ob das im Zuge von Steuererhöhungen Ihrer Meinung nach notwendig sein wird, das zu finanzieren. Ich würde dann noch bitten, das zu beantworten. Mhm. Aber Sie trauen sich jetzt noch nicht zu sagen, wann man schön langsam aus dem rauskommen sollte, aus diesen doch recht üppigen Hilfen?
Ja, also zuerst zu Ihrer ersten Frage. Ein ganz klares Nein von mir als Wirtschaftsministerin zu Steuererhöhungen. Das hilft den Unternehmen jetzt überhaupt nicht. Wir dürfen sie nicht belasten, sondern was wir tun müssen, ist die Unternehmen unterstützen, ihnen helfen durch diese schwierige Zeit und ihnen dann beim Wachstum helfen. Also wir müssen zum Beispiel Maßnahmen für die Eigenkapitalstärkung umsetzen. Da haben wir uns auch zusammengetan, Finanzministerium, Arbeitsminister und ich, dass wir Maßnahmen in unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen setzen. Und das ist also ganz wichtig, dass wir hier die Unternehmen nicht belasten. Das ist der wichtige Punkt. Und das andere ist, ich weiß, Agenda Austria ist immer sehr kritisch zum Beispiel. Einer der Kritischen, die sagt, bereits zurückdrängen, aber auch die sagen, zum Beispiel die Kurzarbeit ist etwas, was wir weiter fortführen werden müssen, einige Zeit lang. Für mich ist es wichtig, so viele Unternehmen wie möglich durchzubringen. Und warum habe ich keine Sorge von der Qualität der Unternehmen, die drin sind? Wir haben so im Durchschnitt pro Jahr 6.000 Insolvenzen in normalen Jahren. Um diese mache ich mir überhaupt keine Gedanken, wenn wir über 300.000 Unternehmen haben, 77.000 im Handel. Also für mich ist jetzt die Unternehmen durchbringen, ihnen eine Struktur geben, ihnen helfen, auch in die Zukunft investieren. Das tun sie mit der Investitionsprämie. Und dann schauen, sukzessive und langsam die Maßnahmen zurückführen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, die Entscheidung, dass die Kurzarbeit verlängert wird, die jetzt bis Ende März läuft, die ist de facto schon gefallen, auch wenn sie noch nicht veröffentlicht wurde, sozusagen. Sie gehen davon aus, dass das so sein wird?
Ja, ich als Vertreterin für die Unternehmen gehe davon aus, dass wir diese Maßnahme brauchen, möchte dem Arbeitsminister natürlich nicht vorgreifen, aber ich weiß, dass er in intensiven Gesprächen ist und das ist ein Instrument, das uns so geholfen hat und so vielen Menschen, auch Familien geholfen hat, das werden wir nicht leichtfertig aufgeben.
Es sind aber nicht alle glücklich mit diesem Instrument. Man hört aus der Industrie, konkret vom KTM-Chef Stefan Pierer, der gesagt hat, das hat auch seine Nachteile. Er sucht im Innviertel 300 Facharbeiter, kriegt keine Fachkräfte, weil die, wie er es formuliert, in der Kurzarbeit eingefroren sind. Das heißt, die sind in einem Unternehmen, das im Moment gerade in Kurzarbeit ist, würden unter Umständen unter anderen Bedingungen zu ihm wechseln, tun es aber nicht, weil sie dort in Kurzarbeit sind. Und er sagt auch, dass die Kurzarbeit bestehende Strukturen, die er nicht immer gut sind, verfestigt. Hat er recht?
Naja, aus meiner Sicht hat er da jetzt nicht recht. Er hat recht, was den Fachkräftemangel betrifft. Das ist ein Thema, das uns auch in der Krise jetzt begleitet. Also wir brauchen Fachkräfte, technisch ausgebildet. Wir müssen mehr Frauen in diese Fachkräfte, vor allem in den technischen Bereich bringen. Wir haben auch einen Überhang an Lehrstellen in den Bundesländern. Nur in Wien ist es anders. Da gibt es mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen. Das heißt, dieses Fachkräftethema wird uns laufend begleiten. Und ich gehe davon aus, dass wir die Pandemie rasch besiegen werden und die Mitarbeiter dann in ihre angestammten Unternehmen zurückkehren. Was ich ihm anbieten kann, ist, und wir sind da auch ständig dran, dass wir sagen, wie können wir den Fachkräftemangel in Österreich bekämpfen mit mehr Lehrlingsausbildung, mit Umschulungen. Wir haben 700 Millionen Euro beim Arbeitsministerium für Umschulungen. Das wird auch genutzt für Programme in den Bundesländern. Und ja, Fachkräftemangel ist ein europäisches Thema, das uns bleiben wird.
Ich möchte noch anknüpfen an etwas, was Sie gerade zuerst gesagt haben. Sie haben nämlich auch gesagt, dass die Eigenkapitaldecke der österreichischen Unternehmen gestärkt werden müsste. Das ist ja tatsächlich, wie man ja sieht, die große Achillesferse in der österreichischen Wirtschaft, dass die Unternehmen offenbar relativ wenig Eigenkapital haben. Interessant finde ich ja nur in dem Zusammenhang, dass Sie in einem Interview mit der Presse im Sommer 20 genau diese Forderungen gestellt haben. Jetzt ist das dreiviertel Jahr her. Wieso ist da noch nichts passiert? Liegt es daran, dass Sie mit Ihrem Ministerium da nicht freie Hand haben, dass Sie mit vielen Leuten noch verhandeln müssen oder wie auch immer? Wieso ist da einfach noch nichts passiert?
Nein, es ist einfach, liegt an der Entwicklung der Phasen der Pandemie. In der ersten Phase, und das beschäftigt uns immer noch, ist Liquidität geben, das Überleben der Unternehmen sichern und jetzt auch schon konjunkturelle Maßnahmen setzen und jetzt die Unternehmen Kunden ja Garantien bekommen. Wir haben ja ein großes Ausmaß von Garantien, wir liegen da bei 7 Milliarden. Und da wird es jetzt dann im nächsten Schritt, das ist also der Phase der Pandemie geschuldet, auch wichtig sein, dass wir uns um das Eigenkapital annehmen, gemeinsam mit dem Finanzminister. Und ich weiß, dass er sich da auch stark beschäftigt. Und was können wir tun? Und wo liegt unser Problem? Unser Problem liegt, dass wir im Mittelstand, und wir haben ganz einen großen Anteil von Familienbetrieben und Mittelständischen, eine zu geringe Eigenkapitalquote haben. Und dies besonders im Tourismus, Sie haben den ja zuerst angesprochen, sehr gering, ungefähr 14%, und wird im Gewerbe doppelt so hoch und in der Industrie ist über 30%. Und da müssen wir was finden und da gibt es verschiedene Maßnahmen. Aus meiner Sicht der Mitarbeiterbeteiligung, Verzinsung des Eigenkapitals ist eine Möglichkeit und wir arbeiten daran. Und in meinem Ministerium gibt es einen Fonds, der aufgelegt worden ist, wo wir ab April die ersten Investitionen machen, wo Garantien für das Eigenkapital übernommen werden von 50%. Das sind technologienahe Unternehmen, aber das kann auch als Vorbild dienen für unsere weiteren Gespräche.
Damit wären wir, was mich betrifft, beim Thema Ministerium. Würde mich wahnsinnig interessieren, dieser Themenkomplex. So wie ich sehe, hat ja Ihr Ministerium nicht allzu viele Agenten überantwortet bekommen. Sie sind für den Wirtschaftsstandort zuständig, Sie sind für Digitalisierung zuständig. Digitalisierung relativiert sich insofern, als die Ausschreibung für die Funkfrequenzen im Landwirtschaftsministerium liegen. Bleiben wir also beim Thema Standort. Obliegt Ihnen das Investitionskontrollgesetz? Ein etwas sperriger Name, aber da geht es offenbar darum, und das hat es ja im vergangenen Jahr gegeben, dass Sie mehr oder weniger ein Auge, ich sage es jetzt sehr salopp, ein Auge drauf haben können, wenn ein Unternehmen irgendwas, ein österreichisches Unternehmen systemkritisch etwas verkaufen möchte oder ein ausländisches Unternehmen sich in ein systemkritisches Unternehmen einkaufen möchte. Jetzt war das ja im vergangenen Jahr so, dass Semperit sich von der Medizinsparte Gummihandschuhe trennen wollte. Sie haben damals gemeint, dass Sie, also im August haben Sie das gesagt, dass sollte Semperit diesen Verkauf in Erwägung ziehen, dann würden Sie sich das genauer anschauen, gemäß Investitionskontrollgesetz. Das ist auch Ihr gutes Recht als Wirtschaftsministerin. Uns sagt der Semperit-Chef, dass seitdem nie Aufträge des Bundes für Gummihandschuhe eingegangen sind. Ich sehe da einen gewissen Widerspruch. Geht es Ihnen einfach darum, dass man einfach um auf der sicheren Seite zu sein, ein Unternehmen in Österreich belässt, sind sie auch gar nicht daran interessiert, solche Aufträge solchen Unternehmen zu geben, beziehungsweise sind Gummihandschuhe von anderen Unternehmen bestellt worden. Mhm.
Also zuerst einmal zu Ihrem Hinweis darauf, dass mein Ministerium zu klein wäre, das kann ich überhaupt nicht teilen, denn und es beschäftigt mich auch nicht, mich beschäftigen ganz andere Dinge, nämlich die Unternehmen, die draußen die Unterstützung brauchen. Wir müssen Milliardenpakete rausbringen und das tun wir im Team. Und wir sind zu dritt, Arbeitsminister, Finanzminister und ich und auch die Tourismusministerin und ich bin froh, dass wir so viele haben, die in eine Richtung arbeiten. Das geht immer besser, als wenn man alleine unterwegs ist. Das ist das Erste. Zweitens bin ich gewohnt, als Unternehmen in sogenannten Matrixstrukturen zu arbeiten. Ich bin für das Thema Digitalisierung verantwortlich und das ist weit mehr als eine Mobilfunkausschreibung, sondern da geht es, jeden in der Digitalisierung mitzunehmen. Da geht es darum, dieses Wissen aufzubauen. Da geht es darum, dass junge Menschen in der Lehre das Richtige lernen. Und da habe ich den Überblick und arbeite mit allen Ministerien zusammen. Wir haben auch einen neuen Digitalfonds aufgestellt mit 160 Millionen Euro, der über unser Ministerium abgewickelt wird, wo ich mit jedem Minister gemeinsam Projekte mache, zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder in der digitalen Verwaltung. Also ich habe da überhaupt kein Thema, im Gegenteil, wir arbeiten intensiv zusammen. Und das Zweite ist das Thema der Investitionskontrolle. Die Investitionskontrollgesetz ist sehr erfolgreich. Wir haben das gelauncht und wir hatten früher so 9 Anträge in ein paar Jahren. Und wir hatten jetzt ca. 15, 20 Anträge, die da sind. Und da ist es uns auch gelungen, da sind auch welche aus dem Gesundheitswesen dabei, also welche im Gesundheitsbereich, dann ganz stark im Bereich in Energie und im Digitalbereich. Und unser Ziel ist, da drauf zu schauen und da eben zu sagen, die Semperit hat keinen Antrag gestellt. Was mir wichtig ist, und darum haben wir auch noch nicht genau hineingeschaut, darum ist da auch nichts zu sagen dazu und das unterliegt auch der Vertraulichkeit. Aber das, was wichtig ist, ist, es kann jedes Unternehmen, und das sind auch die Maskenlieferanten, die können sich listen lassen bei der BBG, bei der Bundesbeschaffungsgesellschaft. Und ja, bei dem Thema öffentlichen Vergaben, da vertrete ich die Meinung, dass wir da noch mehr auf österreichische Unternehmen schauen können, immer im Rahmen des EU-Wettbewerbs und des EU-Vergabegesetzes. Und da habe ich schon im Frühjahr ein Dokument ausgearbeitet, das bei der Justizministerin liegt. Wie könnten wir mehr Lokalität, Regionalität, wie könnten wir mehr Unterstützung reingeben und ein wahres Best-Bitter-Prinzip haben, das auch das berücksichtigt. Weil was will ich? Ich will vor allem lokale Unternehmen, ich will Produktion hier in Österreich haben. Ja, das habe ich, ist bei der Novartis gelungen, bei der Infineon. Und ich freue mich, dass die Semperit ihre Handschuhe auch noch weiter hier produziert. Aber da ist ein Vorschlag von mir bei der Justizministerin und gehe davon aus, wenn sie zurückkommt aus der Babyzeit, werde ich nochmal zu ihr gehen und werden nochmal schauen gemeinsam, ob wir da was weiterbringen. Mir wäre es ein großes Anliegen.
Sehr freuen wird sich wahrscheinlich auch die Firma Hygiene Austria, die ja aus Lenzing und Palmers zusammengeführt wurde und die sich mit dem Herstellen von Masken, von FFP2-Masken beschäftigt. Das wurde auch sehr prominent begleitet. Ich glaube, Sie waren auch damals bei der Gründung dieser Firma mit dabei. In der Zwischenzeit sind FFP2-Masken an die älteren Leute in Österreich verschickt worden, die kommen alle aus China. Und die Antwort war, die chinesischen Produkte sind günstiger und das ist der Grund. Ist das auch ein Justizthema, warum wir in Österreich eine Maskenproduktion haben und dann am Ende doch die Masken aus China kaufen?
Schauen Sie, das ist Vergaberecht, orientiert sich an dem, was die Europäische Union entsprechend vorschreibt. Und in dem Rahmen sind auch Vergaben zu machen. Und da spielt der Preis, aber auch die Leistung eine entsprechende Rolle. Es gibt nicht nur diese Unternehmen, sondern es gibt in Salzburg auch ein Unternehmen, um auch mal andere zu nennen, die Masken erzeugen und wo ich immer die Masken verwende, die FFP2-Masken. Und die BBG hat diese Unternehmen gelistet und die verschiedenen Institutionen können dann von dort die Masken abrufen. Das sind aus unterschiedlichen Produktionen, weil gerade am Anfang waren wir ja natürlich nicht in der Lage, den Bedarf in Österreich abzudecken.
Aber deswegen wie gesagt, wurde ja auch diese Firma gegründet, hätte ich verstanden.
Nicht nur diese Firma, es haben also Vorarlberger Unternehmen, das war das erste, die waren noch vor der Hygiene Austria da, die es geschafft haben, diese Technik zu entwickeln. Das ist ja nicht sehr leicht, ein Salzburger Unternehmen, also ich bin sehr froh.
Aber verstehe ich Sie richtig, dass es EU-rechtlich nicht möglich ist, in Österreich hergestellten Masken zu kaufen?
Die EU gibt den Rahmen vor für Wettbewerbsrecht und Vergaberecht und dann gibt es ein Vergaberecht in Österreich. Und genau das habe ich zuerst gemeint. Ich habe einen Vorschlag beim Justizministerium liegen seit vergangenen Jahr. Wie könnten wir hier auch noch stärker die Regionalität, die Beschäftigung von Lehrlingen, die Transportkosten für CO2 in einem gesetzlichen Rahmen geben, sodass sich dann die vergebenden Stellen auf das auch beziehen können. Für mich ist das der Schlüssel. Und wie gesagt, werde mit Alma Sadic sicherlich dann wieder angehen, wenn sie wieder da ist aus ihrer Babypause.
Eine Frage hätte ich noch zum Standort, weil Sie sind ja für den Wirtschaftsstandort zuständig, haben auch gesagt, Sie würden da gern auch noch ein bisschen mehr drüber reden. Da hätte ich doch durchaus eine Frage. MAN in Steyr, große Aufregung. Die Lkw-Produktion, die ja zum VW-Konzern gehört, soll eingestellt werden. Das Werk wird entweder verkauft oder geschlossen. 2300 Mitarbeiter in einer Region, wo es nicht viele andere Jobs gibt, hängen in der Luft. Im Oktober hat VW diesen Standortvertrag, den es gegeben hat, gekündigt. Und Sie haben damals gesagt, Sie basteln jetzt an einem Österreich-Konsortium und da gibt es auch schon Interessenten und da wären Sie auf sehr gutem Weg. Und seither hat man nichts mehr von Ihnen gehört zu diesem Thema. Ist dieses Österreich-Konsortium gescheitert?
Nun, dass mir die Dinge wichtig sind, hat man schon gesehen bei Novartis. Also ich habe es geschafft, natürlich mit dem Unternehmen, gemeinsam mit dem Land Tirol, dass die Penicillinproduktion in Österreich bleibt. Das ist, wir haben bei der Infineon die 1,6 Milliarden Investition in Halbleiter und jetzt geht es um den Bereich der Automobilproduktion. Und das ist mir natürlich genauso wichtig. Warum man von mir dazu nichts gehört hat, ist deshalb, weil es der Sache nicht tunlich ist, sondern weil es auch vertrauliche Informationen sind. Aber von mir können die Mitarbeiter der MAN auch genau wissen, dass ich sie dabei unterstütze. Und da bin ich Schulter an Schulter mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann. Und wir werden sehen, welches. Es gab Gespräche mit unterschiedlichen Interessenten aus Österreich, welche zu einer Lösung führen kann. Für mich ist es wichtig, weil das natürlich ganz ein wichtiges Thema ist und eine wichtige Standortfrage ist. Und ich werde mich sehr, sehr einsetzen. Das tue ich auch. Bitte Sie beide um Verständnis, dass ich hier Internas und die Geheimnisse nicht weitergeben kann, weil ich will es nicht riskieren, dass es vielleicht nicht gelingt. Aber sobald es fix ist, werden Sie dann davon
wissen. Aber wie groß sind die Chancen, dass es gelingt? Wie würden Sie es im Moment einschätzen?
Ja, das ist immer herausfordernd, aber Gespräche sind fortgeschritten. Aber es waren auch andere Gespräche schon fortgeschritten. Das ist in der Wirtschaft so. Wir werden schauen, ob es zu einem Ergebnis kommt. Ich werde alles beitragen dazu, was ich kann mit meinem Team.
Kurze Frage, noch anderes Thema, bitte auch eine kurze Antwort. Ihre Kollegin Aschbacher musste ja aufgrund der Plagiatsaffäre zurücktreten. Plagiatsjäger Stefan Weber hat auch Ihre Arbeit angefordert. Hat er die schon, beziehungsweise haben Sie schon was gehört?
Ich habe nichts gehört. Ich habe eine Diplomarbeit in englischer Sprache geschrieben. Da wünsche ich ihm viel Spaß auch beim Lesen über den internationalen...
Es gibt Übersetzungsprogramme, ja, wie wir wissen.
Ja. Und ich habe auch die Doktorarbeit geschrieben. Also ich habe jetzt selber noch mal durchgeblättert. Ich habe ihm immer gesagt, ich wünsche ihm viel Spaß beim Lesen. Ich habe nichts gehört.
Sie haben mit bestem Wissen und Gewissen zitiert.
Ja, ich habe sehr viel an den zwei Arbeiten gearbeitet. Das wird er wohl lesen dann.
Das heißt, Sie schlafen ruhig in diesem Zusammenhang?
Ja, mir machen die Unternehmen die Sorgen. Da beschäftige ich mich Tag und Nacht, aber nicht mit diesen Themen.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie bei uns in der Pressestunde zu Gast waren. Danke auch an Hanna Kordik, die mit mir die Fragen gestellt hat. Dankeschön.